Sie ist heute nicht gekommen, sagten ihre Freundinnen. Sie schienen unschlüssig, warfen sich verstohlene Blicke zu. Dann, als hätten sie Angst vor der Hellhörigkeit der Wände, führten sie K. in den Garten, um mit ihm zu reden. Dort eröffneten sie ihm, dass sie seit 11 Tagen nicht mehr erschienen sei. Doch, ganz sicher, seit 11 Tagen, wenn man das Wochenende mitzählt. Sie, die nicht ein einziges Mal ihren Unterricht versäumt hat. Sie sprachen leise, ohne die Sätze zu beenden, als verberge jedes einzelne Wort 1000 andere, die auszusprechen verboten war. Unzufrieden, aufgewühlt, wollte K. noch weitere Meinungen einholen. Wer weiß, vielleicht hatten ja ihre Vorgesetzten irgendwelche Informationen. Wenn sie einen Unfall erlitten hätte und im Krankenhaus läge, hätte man doch sicher die Universität verständigt. Die Freundinnen zeigten sich besorgt. Bitte, tun Sie es nicht. Erst einmal nicht. Um ihn davon abzubringen, versuchten sie zu beschwichtigen. Vielleicht war sie ja verreist, hatte sich aus reiner Vorsicht für ein paar Tage zurückgezogen. Unbekannte haben nach ihr gefragt, wissen Sie? Auf dem Campus sind suspekte Gestalten aufgetaucht. Sie notieren sich die Autokennzeichen. Sie sind im Rektorat. Was heißt Sie? Die Mädchen blieben die Antwort schuldig. Diese Passage ist überschriftet: Die Zelle fliegt auf. Draußen geht das Leben unbeirrt weiter. Frauen erledigen Einkäufe, Fabrikarbeiter gehen zur Arbeit, Kinder spielen, Bettler bitten um Almosen, Verliebte halten Händchen. Dort drin, in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, gerät das Paar in Panik. Den beiden zittern die Hände, sie wissen nicht mehr, wohin damit. Das Gespräch ist von Schrecken geprägt. Die Augen vermeiden jeden Blickkontakt. Sie schwitzen. Der Geruch von Unglück liegt in der Luft. Das Auffliegen der Untergrundzelle an jenem Morgen lässt sich nur durch Verrat erklären. Es gibt einen Informanten unter ihnen, einen Verräter oder eingeschleusten Agenten, jemand, der von den wenigen, die übrig geblieben sind, ihnen beiden sehr nahe steht. Es sind nicht mehr als 2 Stunden vergangen. Die Instruktionen sind klar und kategorisch. Fliegt eine Zelle auf, muss die schlimmste aller Möglichkeiten als wahrscheinlich angenommen werden. Der Companheiro wird der Folter nicht widerstehen und irgendwelche Informationen preisgeben. Es gibt weder Zeit noch Ruhe für eine präzise Auflistung dessen, was der andere gewusst oder nicht gewusst hat. In diesem Fall, so lauten die Instruktionen, vom schlimmsten aller Fälle ausgehen. Der andere hat über alles Bescheid gewusst. Wie gut, dass er doppelt vorsichtig gewesen war. Oder hatte er schon einen Verdacht verspürt? Er hatte sich 1 Stunde früher am Ende des Platzes an einer Stelle postiert, von der aus er beobachten konnte, ohne selbst beobachtet zu werden. Er hatte mit angesehen, wie die Agenten einer nach dem anderen aufgetaucht waren und sich an den 4 Ecken im Zentrum und an den Seiten aufstellten. Es waren mindestens 10. Dann sah er, wie die Kontaktperson sich mit gesenktem Kopf, unsicherem Schritt und nervösen Bewegungen näherte. Er sah, wie er sich, wie vorab vereinbart, auf einer bestimmten Parkbank niederließ und die 5 Minuten abwartete. Nie länger als 5 Minuten, so schreiben es die Sicherheitsregeln vor. Er selbst wartete keine 5 Minuten. Was er gesehen hatte, war ausreichend. Eine Falle, Alles sprach dafür, dass der Verbindungsmann selbst sich als Köder entpuppte. Aber der Verräter konnte ein anderer sein. Er selbst war der Koordinator dieses Stadtgebiets. Das Regionalkommando war auch im Bilde über die Kontaktaufnahme zu der Untergrundzelle. Was tun? Monate zuvor, als der Chef gefasst worden war, wäre die Lösung einfach gewesen. Es hätte genügt, die Niederlage zu akzeptieren und den Kampf einzustellen, alles zurückziehen, sich für andere zukünftige Angriffe schonen. An diesem Vormittag gibt es schon keine einfache Lösung mehr, obwohl der Weg, der einzige Weg, der gleiche ist, weniger kompliziert, als es scheint. Die Niederlage anerkennen. Das war's. Ende der Durchsage. Wir haben verloren. Der Kampf ist aus. Sämtliche Papiere verbrennen, Pläne ad acta legen, Spuren verwischen, alle Untergrundzellen meiden, keine Anrufe entgegennehmen, die Kontakte einstellen. Aber es sollten Jahrzehnte vergehen, bis die wenigen, die noch lebten, in der Lage waren einzuräumen, dass der einzige Ausweg darin bestanden hätte, die Niederlage zu akzeptieren. Jetzt, in diesem Augenblick, eingesperrt und einsam in der Zwei-Zimmer-Wohnung, sieht das Ehepaar diesen Weg nicht. Sie sind nicht dieser Ansicht. Sie befassen sich noch mit der Beurteilung der verschiedenen Gefahrengrade. Der aufgegriffene Companheiro kennt ihre Decknamen. Er kann Informationsfragmente liefern, die zu Namen, Szenen, Orten, Daten führen. Sie versuchen sich zu erinnern, ob sie die Sicherheitsregeln während des Telefonats eingehalten haben. Ja, bei dem Gespräch hatten sie einen Tag nach dem tatsächlichen Treffen sowie eine Stunde nach der tatsächlichen Zeit festgelegt. Immer einen Tag und eine Stunde später angeben, besagt die Sicherheitsnorm. Sie dürfen keine Zeit verlieren. Es kann einen zweiten Verräter geben, der die Zelle hat auffliegen lassen. Einen, der ihnen in die Fänge geraten war und einen, der Verrat geübt hat. Entweder sind beide ein und dieselbe Person oder es handelt sich um zwei verschiedene Gefahrenquellen. In jedem Moment kann einer von ihnen sie ausliefern. Wenn sie schnell sind, können sie vielleicht die normale Hälfte ihres Lebens retten. Besser, ihr Leben selbst. Die Überschrift dieses Kapitels lautet Der Hund. Und was sollen wir mit dem Hund machen? Mit dem Ehepaar ist ja alles glatt gelaufen. So, wie es dem Chef gefällt. Keine Spuren hinterlassen, keine Zeugen, nichts. Saubere Arbeit. Wir sind nicht mal rein in die Wohnung. Kein Risiko wegen der Nachbarn. Das Haus stand viel zu nah an den anderen dran. Wir haben uns die beiden in der kleinen Gasse geschnappt. Ha, Überrumpelungstaktik. Bloß gut, dass da der Seitenausgang des Parks ist. Etwas versteckt. Als die zwei merkten, was los war, hatten wir sie schon im Auto mit einem Sack überm Kopf. Nur der Hund hat gebellt. Aber es war schon zu spät. Und jetzt hört dieser verdammte Köter diese Scheißtöle nicht auf zu nerven. An den Hund hatten wir nicht gedacht. Der Lima, dieser Großkotz, hat ja alle Daten gesammelt, sogar den Namen des Hundes, Baleia, Walfisch. Was für ein bescheuerter Name für so einen kleinen Knirps, der vor lauter Locken nicht aus den Augen gucken kann. Wo haben Sie den nur ausgegraben? Ich habe Lima noch mal gefragt, ob der Name stimmt. Er würde die Hand ins Feuer legen. Und dann sagt er auch noch, wieso? Ist doch klar. So wie es in dem Bericht steht. Dieser Kerl wollte mich wohl für dumm verkaufen. Aber es hilft alles nichts. Name hin, Name her. Der Hund reagiert nicht darauf. Hat vom ersten Tag an nichts mehr gefressen. Flappert ab und zu ein bisschen Wasser und das war's. Es ist jetzt schon 6 Tage her. Er frisst nicht und krepiert auch nicht, liegt nur rum und lässt die Ohren hängen, stellt sich tot. Wenn man näher kommt, knurrt er, dieses Mistviech. Als wollte er uns anklagen, als wüsste er alles. Er regt sich nur, wenn die Tür aufgeht, hellwach und mit gespitzten Ohren. Schon lange bevor man durch die Tür ist, hat er es gemerkt und springt auf. Die Ohren kerzengerade. Wahrscheinlich denkt er, jetzt kommen Herrchen und Frauchen. Wenn er merkt, dass es nicht so ist, sinkt er in sich zusammen. Jedes Mal das Gleiche. Er ist mit einem Satz auf den Beinen, total aufgekratzt. Danach bricht er zusammen. Dummes Viech. Kapiert nicht, dass sie nie mehr zurückkommen werden. Wie können Hunde bloß so pfiffig und gleichzeitig so blöd sein? Es hätte in dem Bericht stehen müssen, dass das Paar auf seinen Spaziergängen den Hund mitnimmt. Woher sollten wir das denn wissen? Lima hat vergessen, es zu vermerken. Das ist die Wahrheit. Er sagt, er hat nichts vergessen. Wir hätten nur 2 und 2 zusammenzählen müssen. Wenn da steht, dass sie einen Hund haben und jeden Nachmittag spazieren gehen, ist ja wohl klar, dass sie mit dem Hund bei dieser Gelegenheit Gassi gehen, damit er seinen Auslauf hat und seinen Haufen machen kann. Wir sind eben minder bemittelt, hat er gesagt. Hat sich immer weiter über uns lustig gemacht, das Arschloch. Er hat auch nicht gesagt, dass der Hund ein Rassehündchen ist. Wie die Schoßhündchen dieser Madams. Es will mir nicht in den Kopf, wieso die 2 Terroristen sich so einen Hund angeschafft haben. Wer weiß? Vielleicht waren es ja gar keine Terroristen. Das passt so gar nicht zusammen. Oder vielleicht war der Fifi nur ein Tarnmittel. Oder er war ein Wachhund mit seinen feinen Ohren, der Alarm schlug. Ha. Aber diesmal hat er versagt. Hat zu lange gebraucht. Hat zu spät gebellt. Ob er sich schuldig fühlt? Das werden wir nie wissen und es ist Zeit, dass wir ihm endlich den Garaus machen. Das hält doch sonst kein Schwein aus. In der Nacht ist es am schlimmsten. Er hört nicht auf zu heulen, als wollte er verhindern, dass wir ein Auge zutun. Die ganze Nacht, dieses ewige Gewimmere. Ich verstehe den Chef nicht. Ein Hardliner. Aber wenn ich davon rede, dass ja da noch der Hund ist, dass er eine Gefahr ist, stellt er sich taub. Ständig geht er einem mit seiner Fragerei auf den Senkel, ob wir tatsächlich keine Spuren hinterlassen haben, ob uns jemand gesehen hat. Er will jede Einzelheit wissen, um sicherzugehen, dass keiner je erfahren wird, dass wir das Pack verschwinden lassen. Ich sage ihm, da ist noch der Hund. Der kann uns in eine brenzliche Lage bringen. Ein Freund von Ihnen kann den Hund erkennen und wir sind geliefert. Und er tut nur so, als habe er nichts gehört.